Das klingende Sonntagsrätsel.
Vorsicht beim Rias hören. Vergessen Sie nicht, vor Abschalten des Apparates auf Leipzig oder Radio Berlin zurückzustellen.
Diese als Rundfunksender getarnte amerikanische Agentenzentrale strahlt ihr Gift über den Äther in alle Teile unserer Republik aus.
Nicht so laut, Mann, du hast ja eine Röhre, hast du einen Steinhäger vor der Gurgel hängen. Wach, denk doch an die Freunde in der Zone. 1, 2, 3 ist der Hausfunktionär im Zimmer und Rias hören ist drüben Sabotage am Trommelfell.
Eine alte Aufnahme, Blütezeit noch von Wolfgang Neuss. Unsere Quizfrage lautet, aus welchem Musical stammt dieser Song? Titel, erstes Wort, erster Buchstabe.
Wir sind doch kein Schreibbüro. Ich sage nein, aber die Mauer ist gefallen und wir sind bei Rias.
Eine wahre Flut von Hörerpost, ein Phänomen, einzigartig in der deutschen Rundfunklandschaft. Eine eindrucksvolle Demonstration beispielloser Hörerbindung.
Jetzt kann man ja ohne Repressalien an Ihrem Rätsel teilnehmen. In diesem Zusammenhang möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass unsere Familie wegen der Teilnahme an der Rätselsendung stundenlange Verhöre bei der Kripo zu bestehen hatte.
Das Ganze klingt wie ein Märchen, ist aber wahr.
Und dann lief sie und lief sie und lief sie. Und immer wenn sie auf der Kippe stand, durch wahnsinnig wichtige und notwendige Programmreformen, schrien die Hörer natürlich auf. Und folglich lief die Sendung da manchmal mit knirschenden Zähnen von Programmoberen weiter.
Ja, und nun möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war einmal
eine kleine Geschichte in der großen des Kalten Krieges. Eine Rätselsendung im Radio, eine Sonntagsunterhaltung, die durch ihre Hörerschaft zum Politikum wurde.
Sie sehen, alles im Leben ist relativ.
7. März 1965. Im RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, hat eine 30-minütige Musikratesendung Premiere. Das klingende Sonntagsrätsel. Sie ist die älteste ununterbrochen gesendete Unterhaltungssendung im deutschen Hörfunk. Auf den ersten Blick eine kleine, harmlose Sendung, die heute aber exemplarisch für die bewegten Jahre des Kalten Krieges steht. Die Vorgeschichte. Am 25. April 1945 tritt in Berlin-Lichtenberg ein junger Mann, gerade ist er 20 Jahre alt geworden, zum ersten Mal seit 2 Jahren aus seinem Versteck ins Freie. Er steckt sich seinen gelben Stern an und geht den russischen Panzern entgegen. Sein Name ist Hans Rosenthal.
Vorgenommen hatte er sich, als er noch in der Laube versteckt war, das hat er ja oft genug erzählt, wenn ich das alles überlebe, dann gehe ich zum Rundfunk und dann werde ich allen Leuten am Mikrofon sagen, wie es ist und wie es sein könnte und offen reden.
Das war auch der Grund, warum ich zum Rundfunk überhaupt gehen wollte. Ja. Ich wollte nie Unterhaltung machen, sondern wollte eigentlich in die Politik hinein.
Hans Rosenthal war ein politischer Mensch schon aus seiner Lebensgeschichte. Und er war ein Mensch, für den die Freiheit der wichtigste Wert war.
Marlies Kahlfeld, 1963 bis 87 Sekretärin von Hans Rosenthal. Peter Schiwi war 1984 bis 1987 Intendant des RIAS. Nur 4 Wochen nach Befreiung und Kriegsende versucht Rosenthal sein Glück beim Berliner Rundfunk, der seit Kriegsende unter sowjetischer Kontrolle steht. Die Westalliierten haben vergeblich über eigene Sendezeiten verhandelt. Rosenthal gerät bald in Konflikt mit den Vorstellungen seiner Vorgesetzten.
Zum einen wurde er dort als Hitlerjunge beschimpft von Karl Eduard von Schnitzler, der dort im gleichen Sender war.
Gerd Rosenthal, Jahrgang 1958, Sohn von Hans Rosenthal.
Dann hatte er sich eingesetzt, er war ja sehr progressiv und sehr sozialistisch eigentlich eingestellt, dass die Pajaks, das waren so Hilfslieferungen, die in die DDR geschickt wurden von der Sowjetunion, vergleichbar mit den Care-Paketen im Westen. Und er hatte sich beim Betriebsrat, er war im Betriebsrat, im Berliner Rundfunk dafür eingesetzt, dass diese Pajaks, die kommen, auf alle Mitarbeiter verteilt werden und nicht nur auf die Sprecher und die vermeintlich wichtigen Mitarbeiter im Rundfunk. Und dann wurde ihm gesagt, dass man Putzfrauen und Ähnliches leicht ersetzen kann, aber nicht die wesentlichen Sprecher und deshalb behalten diese nur diese Pakete.
Frei reden und argumentieren, das wird Hans Rosenthal schnell klar, ist im sowjetisch beherrschten Rundfunk nicht möglich. 1948 wechselt er, wie viele seiner Kollegen, zum RIAS. gegründet von den Amerikanern als der anfangs ausgewogene Ton des Berliner Rundfunks im Vorfeld der Berliner Wahlen 1946 immer propagandistischer wurde. Der RIAS war zunächst ein Druckmittel, um die Sowjets zu bewegen, ihre Aufsicht über den Berliner Rundfunk zu teilen. Als das nicht fruchtete, installierte General Lucius D. Clay 1948 einen neuen Direktor im RIAS, den ehemaligen US-Geheimdienstmann mit dem originellen Namen William F. Heimlich, genannt Bill.
Es ist mein großer Wunsch, dass Berlin und Ostdeutschland den RIAS als seine Waffe im Kampf für Freiheit und Demokratie ansehen.
Bis Bill kam, versuchte RIAS immer neutral zu sein. Die haben tatsächlich den SED-Parteitag gesendet, über den RIAS, alle Parteien. Ne? Aber dann, das war mit Operation Talkback so langsam zu Ende. Ne?
Erklärt Brian T. von Sweringen, Historiker und ehemaliger Verbindungsoffizier der in Europa stationierten US-Streitkräfte, der sich intensiv mit der Geschichte des RIAS auseinandergesetzt hat. Heimlich war bereits Programmleiter des Universitätsradios an der Ohio State University, an der er studiert hatte, und er hatte beim CBS in New York gearbeitet. Er brachte amerikanische Radioformate nach Berlin.
Viele Berliner erzählen mir von Onkel Tobias vom RIAS, ne? Aber das Onkel Bendero, Ohio State University School of the Air, das kam direkt von Ohio State University. Auch Quiz-Sendungen, wie zum Beispiel Sonntagsrätsel, das kam mit Heimlich zu RIAS und hat sich dann institutionalisiert während der Blockade. Ne?
Während der Berlin-Blockade 1948-49 erlebte Hans Rosenthal, wie das Programm des RIAS, vor allem die Sendungen des Kabarettisten Günter Neumann und seiner Insulaner, die Eingeschlossenen zusammenschweißte. Ein Gemeinschaftsgefühl, das er nie vergessen sollte. Durch die Operation Talkback wurde der RIAS zum Feindbild der DDR-Oberen. Die Berichterstattung zum Volksaufstand am 17. Juni 1953 verschärfte den Konflikt weiter. 1955 kam es in Ost-Berlin zu einem Schauprozess.
Die gesamte Tätigkeit des RIAS auf dem Gebiet der Spionage, Sabotage und planmäßigen Hetze verfolgt ein einziges Ziel. Die von der Mehrheit des deutschen Volkes geforderte demokratische Wiedervereinigung Deutschlands zu verhindern und den seit Jahren geführten Kalten Krieg bei sich bietender Gelegenheit zum heißen Krieg werden zu lassen.
So der Präsident des obersten DDR-Gerichts Kurt Schumann in seiner Urteilsbegründung. Der für den RIAS tätige freie Journalist Richard Bayer, Jahrgang 1926, war einer der fünf Angeklagten in diesem Prozess. 2004 erinnerte er sich in einer Dokumentation des RBB:
Das Schicksal des Hauptangeklagten, des jungen Joachim Wiebach, ist besonders tragisch. Der zum RIAS gekommen ist, weil er Eintrittskarten für eine Veranstaltung von Hans Rosenthal haben wollte. Und es gab im RIAS-Gebäude immer nur zwei Karten nach Vorlage des Personalausweises aus dem Osten. Er wollte aber mehr haben für Kollegen. Er hat dann die Kollegen bei der nächsten Veranstaltung mitgebracht. Das wurde ihm ausgelegt als Agentenzuführung für den Westen.
Die Beschuldigten, die an der verbrecherischen Tätigkeit des RIAS maßgeblich beteiligt werden, müssen hart bestraft werden.
Ja, härteste Strafe muss die treffen, die das vernichten wollen, was wir mit unserer Händearbeit geschaffen haben.
Bayer bekam 13 Jahre Haft, an Joachim Wiebach wurde ein Exempel statuiert. Walter Ulbricht persönlich änderte das Strafmaß von lebenslänglich in Todesstrafe. Alle sollten wissen, RIAS hören ist gefährlich.
Ich bin dafür, dass der RIAS beseitigt und vernichtet wird, mit Mann und Maus, wobei mir nur die Maus leid tun würde. Denn die wäre das einzige unschuldige Wesen in dieser amerikanischen Institution.
Am 13. August 1961 errichtete die DDR den sogenannten antifaschistischen Schutzwall. Menschen konnte man damit einsperren, Radiowellen nicht. Auch wenn man versuchte, die westlichen Radiostationen durch Störsender im Osten unhörbar zu machen. Im Oktober 1961 moderierte Hans Rosenthal die Rateshow Wer fragt, gewinnt.
Die Begriffe sind Einsendungen unserer Hörer. Es wird gelost. Wer mitspielt, erhält für jede Frage 2,50 Mark. RIAS-Freunde aus dem Osten können sich postalisch nach wie vor beteiligen. Bitte schreiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unter Decknamen oder Deckadresse. Ein eventueller Gewinn kann an Verwandte ausgezahlt werden oder bleibt bei uns, bis sich die Verhältnisse ändern.
Und dass sich die Verhältnisse ändern mussten, daran bestand für Rosenthal nie ein Zweifel. Da die Post durch den eisernen Vorhang einer ebenso eisernen Kontrolle unterlag, empfahlen RIAS-Moderatoren ihren Zuhörern aus der DDR, sich einer Hilfsadresse zu bedienen, also an Verwandte in West-Berlin oder der Bundesrepublik zu schreiben, die die Nachricht dann an den RIAS weiterleiteten.
Aber kommen wir noch einmal zurück auf die so harmlos scheinenden Sendungen des RIAS.
Hört man heute die politischen und kabarettistischen Sendungen des RIAS aus dem Jahr 1965 und vergleicht sie mit jener kleinen Sendung, die am 7. März erstmalig zur Ausstrahlung kam, erscheint das klingende Sonntagsrätsel harmlos, fast banal. Dabei war auch diese Sendung ein Kind des Ost-West-Konfliktes, in mehrfacher Hinsicht. So war es wahrscheinlich gar nicht Hans Rosenthal, der die Sendung ersann, sondern
Werner Haß, freier Mitarbeiter in der Abteilung. Der Werner kam aus der DDR, irgendwas Ende der 50er Jahre, nach West-Berlin. Und zwar, der war drüben ein ziemlich bekannter Sänger, Schlagersänger, mit seiner Schwester zusammen.
Ich sag dem Gasthaus, wie sehr es heute Eile hat. Bestellte beim Oberrhein Schnitzel mit Kopfsalat. Der Ober zeigte sich als ein Mann der Tat. Er rief Sim, Sim, Salabim.
Haß hatte in der DDR Rock'n'Roll gesungen, die Musik des imperialistischen Klassenfeindes. Die Quittung, Auftrittsverbot. Er kam zu Rosenthal, der ihm, wie so vielen anderen auch, Arbeit gab. Haß moderierte die ersten Sendungen des Rätsels und dann muss es zu einem Zerwürfnis zwischen ihm und Rosenthal gekommen sein und Rosenthal moderierte die Sendung selbst. Vielleicht hat das auch mit einer anderen Entwicklung zu tun, die zeitgleich geschah. Beim RIAS wollte man wissen, wie weit eine neue Antenne des Senders in Hof in die DDR hineinreichte.
Als sie das dann testen wollten, das muss in etwa in diesem Zeitraum gewesen sein. Und dann haben die natürlich gesagt, Hans natürlich gesagt, na dann bietet sich das Rätsel an, weil das ja jede Woche lief.
Anhand der Ostzuschriften konnte man bald sagen, wie weit man den RIAS in der DDR hören konnte. Um das Programm von Berlin-Schöneberg ins Bayerische Hof zu übertragen, wurde es durch ein Kabel aus Vorkriegszeiten übermittelt. Christian Bienert, seit 1969 Autor und Aufnahmeleiter des klingenden Sonntagsrätsels, erklärt:
Da haben die dieses Kabel benutzt. Und das ging ja durch den Boden der DDR, logischerweise, ging ja gar nicht anders. Und wurde von den Behörden der DDR, die dafür zuständig waren, natürlich perfekt. Da soll es nie eine Panne gegeben haben und nie eine Schwierigkeit und nie irgendwelche Unregelmäßigkeiten, perfekt gewartet und gepflegt und gehegt worden sein.
In Plauen musste das unterirdisch verlaufende Signal verstärkt werden, während man es oberirdisch wieder störte. Ein erstaunliches Phänomen, dessen Hintergründe bis heute nicht geklärt sind. In den 60er Jahren sendete man aus Hof auf der Mittelwelle in die DDR hinein. Leistungsfähige UKW-Sender wurden erst später installiert. Unerwarteterweise wurde die kleine Sendung aufgrund der starken Hörerresonanz zum Dauerbrenner. So waren zum Beispiel 1971 von knapp 600.000 an den RIAS gerichteten Zuschriften 512.000 an das klingende Sonntagsrätsel adressiert, davon gut 15.000 aus der DDR.
660 Mal, man stelle sich das vor. So oft durften wir schon mit unserer kleinen Preisfrage in Ihre gute Stube kommen.
Und Hans muss das, der muss das gespürt haben, der wusste das ja nicht. Aber er muss es gespürt haben, sonst hätte er nicht so einen, aber schon extrem Wert darauf gelegt, eben wenn Post kommt aus der DDR, ihr beantwortet mir die Post, ihr beantwortet mir die Post. Ja, doch. Aber das sagt er, das ist ganz wichtig.
Heute geht es wieder mal um 6 Buchstaben und zusammengesetzt ergeben sie einen prominenten Namen. Und damit Sie wissen, in welcher Richtung Sie suchen müssen, hier der Tipp: Fernsehen, Film und Bühne. Alles klar? Gut.
Bis heute funktioniert die Sendung nach dem ursprünglichen Muster. Der Moderator stellt eine Frage zu einer eingespielten Musik: Oper, Operette, Musical, Schlager, Rock oder Pop. Ein Buchstabe des zu erratenden Begriffs ist ein Baustein, der zum Lösungswort führt. Verlost wurden anfänglich 3 Geldpreise a 25, 50 und 75 D-Mark, später dann auch 4x 100 und einmal 250 D-Mark, sowie eine Reihe LPs und Musikkassetten. Gezogen wurden die Preise von den sogenannten Rätselkindern.
Eine Zuschrift aus dem Osten und der Kennwort Woltersdorf.
Ja, Hilfsadresse Berlin 41, Woltersdorf kenne ich, da bin ich auch noch hingefahren. Da fuhr früher mal eine Straßenbahn raus von Ransdorf, war herrlich. Weiter?
Auch Gerd Rosenthal gehörte zu den Rätselkindern. Er erinnert sich an die Ziehungen, bei denen auffällig oft auch Zuschriften aus der DDR unter den Gewinnern waren.
Wir hatten mehrere Kartons, aus denen zu ziehen waren. Und natürlich habe ich aus jedem Karton eine Karte gezogen oder nicht nur einen Karton genommen und da aus der rechten Ecke alle gezogen.
Wir haben damals separat sortiert. Das heißt, gesamter Osten und Ausland war separat. Das heißt, wir haben immer wenn es 4 Preise waren, wir haben immer einmal dort reingegriffen. Nicht mit dem Hauptpreis, aber mit einem der Preise. Denn sonst wäre die Chance, wenn wir wild gezogen hätten, gerade bei der Menge von 6.000, 7.000 Berlin, ja, was ja West war. Also wir haben ein Ungleichgewicht hingestellt und haben die separat sortiert gehabt.
Die Gewinner ermitteln wir unter Ausschluss des Rechtsweges, da unsere Sendung nur ein heiteres Spiel ist.
Gab ein Gewinner aus der DDR keine Hilfsadresse an, blieb das Geld an der Kasse des RIAS liegen, bis es jemand abholte. Später waren das oft Verwandte im Rentenalter, die nach West-Berlin reisen durften. 16 Jahre arbeitete Christian Bienert, der mittlerweile auch als Leiter vom Dienst und Moderator beim RIAS tätig war, mit Hans Rosenthal zusammen, schrieb die Manuskripte, besorgte die Aufnahmeleitung, was nicht immer ganz einfach war.
So, liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor 14 Tagen ließen wir Kaffee erraten und lieber Christian, an der Stelle würde ich mal sagen, erkunde dich mal, von wem der Kanon, C-A-F-F-F-E, und dann machen wir Bach da rein an diese Stelle, nicht? Kannst du den Musikabteilung anrufen? Ja.
Hans hat gesagt und Christian musste machen.
Ja, Kaffee also schon immer berühmt und die Türken haben ihn ja nach Wien gebracht und die Wiener waren die Ersten, die den Kaffee hatten, deswegen gibt es ja auch in Wien so viele Kaffeehäuser. Gut, aber so lange haben wir nicht Zeit. Wie kamen wir nun auf Kaffee?
So, und dann irgendwie kamen die zusammen, sprachen auch alles ab. Christian sagt, das ist ja unmöglich, so kann man doch nicht arbeiten. Immer nur zwischen Tür und Angel oder vorm Taxistand. Und wie können wir nicht mal in Ruhe irgendwie... Die Zeit ist nicht da, Christian. Na gut, ich weiß nicht, ob ich das auf die Dauer aushalte. Ja, ich auch nicht. So, hat ziemlich lange gehalten.
Im September 1986 wurde bei Hans Rosenthal Magenkrebs diagnostiziert. Er setzte alle geplanten Sendungen ab. Nur das Sonntagsrätsel moderierte er weiter. Während seiner Krankenhausaufenthalte vertrat ihn Christian Bienert.
Ich darf mich heute von Ihnen verabschieden, denn schon nächstes Mal wird Hans Rosenthal hoffentlich wieder selbst hier am Mikrofon sitzen und Ihnen wie gewohnt sein Rätsel präsentieren.
10. Februar ist er gestorben und im Januar war er noch im Studio und hat das letzte Sonntagsrätsel aufgenommen. Furchtbar. Schrecklich, sage ich Ihnen.
In der 1075. Sendung musste Christian Bienert dann den Hörern mitteilen, dass es nie wieder eine Sendung mit Hans Rosenthal geben werde.
Bevor es jetzt ans neue Spiel geht, noch ein Wort in eigener Sache. Vor einem Monat haben wir uns überlegt, ob wir das Sonntagsrätsel weiterführen, im Sinne von Hans Rosenthal. Wir haben nun von Ihnen Briefe und Postkarten bekommen, die uns gezeigt haben, dass die Entscheidung, weiterzumachen, richtig war.
Das liegt aber auch daran, dass das Sonntagsrätsel im Laufe der Zeit halt auch wirklich übergegangen ist auf Christian Bienert. Das Sonntagsrätsel verbindet man jetzt mit Christian Bienert. Auch wenn er immer wieder meinen Vater da hochgehalten hat und immer wieder erwähnt hat, ist es seine Sendung gewesen.
Mit Bienert gab es auch eine Neuerung. Erstmals erhielt das Sonntagsrätsel eine Hilfsadresse. Die DDR-Staatssicherheit sprach immer von Deckadressen, was Rosenthal stets abgelehnt hatte. Bienert wandte sich an den dafür zuständigen RIAS-Mitarbeiter Peter Herz.
Ich sage, ich möchte auch eine Hilfsadresse haben. Ja? Ich bin damals noch nicht auf die Idee gekommen, mir selbst eine zu besorgen und die einfach durchzugeben. Ja, die hat mir Herz dann gegeben aus dem Kontingent der, die hatten ja 5, 6, 7, 8, 9, viele, aus dem Kontingent vom Treffpunkt. Nehme ich an, vermute ich, weiß es nicht.
Michaela Wegner, Torgauer Straße 45, 1000 Berlin 62.
Die Torgauer Straße 45 existierte gar nicht. Sie war Teil eines Kontingents an Adressen, die das Postamt in Schöneberg dem RIAS zur Verfügung gestellt hatte. 2,5 Jahre nach Rosenthals Tod fiel die Mauer. Schon kurz vorher bemerkte man beim Sonntagsrätsel einen Anstieg der Hörerpost aus der DDR. Nach Maueröffnung explodierte die Zahl der Zuschriften.
40.000 im November, 54.000 im Dezember, 154.000 im Januar, 330.000 im Februar und fast 400.000 im März, davon 90% aus Ost-Berlin und der DDR.
So der damalige Programmdirektor des RIAS Siegfried Buschlüter, der wesentlich zum Überleben des Sonntagsrätsels beigetragen hat und nach der Maueröffnung die Preise verdoppelte, in einer Sendung mit Hörerpost am Ostermontag 1990. Buschlüter wusste als einer der wenigen, wie es aus der Retrospektive scheint, um die emotionale Bindung der Hörer zum RIAS. Kurz zuvor hatte das Sonntagsrätsel vom 18. Februar mit 71.992 Zuschriften einen Rekord eingefahren. Da passierte es schon mal, dass die restliche Hauspost in der Post für das Sonntagsrätsel landete. Zwei Beispiele aus der Hörerpostsendung am Ostermontag.
Vor 20 Jahren schrieb ich, damals noch unter Kennwort, eine Rätsellösung an RIAS. Ergebnis damals: Das Ministerium für Staatssicherheit kreuzte bei mir auf, mit der Weisung, dass ein Lehrer nicht an den RIAS schreiben dürfe. Ich vergesse endlich diese rabenschwarze Zeit und schaue hoffnungsvoll in die Zukunft. Ja, dies ist das heutige Lösungswort. Selbstverständlich habe ich das Sonntagsrätsel stetig weitergehört. Aber einschicken wollte ich 20 Jahre lang nicht, um Repressalien zu entgehen.
Ihr Kennwort, das ist Telefon. Doch in meinen Ohren klingt es wie Hohn. Vor 26 Jahren haben wir es bestellt. Nun sind wir 75 und bald nicht mehr auf der Welt. Erst fehlten die Leitungen, die waren für die Partei. Jetzt fehlt es an Nummern, doch wir sind frei.
Und dann haben wir eben Leute ranbekommen, die waren sprachlos manchmal. Die haben geweint vor Freude, dass überhaupt sich jemand meldete.
Was glauben Sie nach der Öffnung, was, wie viele Leute uns geschrieben haben und uns eingeladen haben? Und Sie können bei uns umsonst wohnen, Sie können essen und trinken. Und wir zeigen Ihnen die Umgebung. Solche Post haben wir aus der ganzen DDR bekommen. Auch wenn wir vertraut waren irgendwo. Aber wir waren ja letztendlich doch Fremde.
Aber eben vertraute Fremde. Viele Hörer aus der nunmehr ehemaligen DDR brachten Kuchen zum RIAS, den sie nicht selten für Michaela Wegner gebacken hatten.
Michaela Wegner, Torgauer Straße 45, 1000 Berlin 62.
Den enttäuschten Hörern, die das RIAS-Funkhaus besuchten, musste man nun erklären, dass diese Person nie existiert hat, nur als Hilfsadresse zum Schutz der Briefeschreiber aus der DDR. Für Christian Bienert und Marlies Kahlfeld war es eine emotional aufwühlende Zeit, die auch nach der Wiedervereinigung und nach dem Aufgehen von RIAS im Deutschlandradio noch andauerte. Am 7. Mai 2001 gingen die beiden in die Außenstelle der Gaukbehörde am Alexanderplatz. Dort warteten zwei Metallkoffer auf sie, mit Briefen, die zwischen 1982 und 1989 vom Ministerium für Staatssicherheit abgefangen worden waren.
Und dann haben wir uns hingesetzt in einen Raum, so einen kahlen Raum, und die Post durchgeguckt. Da haben wir gesessen von morgens bis abends und ich habe zwischendurch geweint und dann war ich wieder völlig überdreht und es war ein, das kann ich gar nicht schildern, ein ganz merkwürdiger Zustand. Aber bei vielen wusste man ja gar nicht mehr, wenn es Ältere waren, leben die noch? Ja, das war schon aufwühlend, fand ich, so das ganze Post zu lesen. Ging Christian aber auch nicht anders. Wir waren hinterher richtig, ja, erschlagen.
Ein Fall ist Christian Bienert besonders im Gedächtnis geblieben. Ein junges Mädchen schrieb mehrfach und bat um eine QSL-Karte, eine Empfangsbestätigung der Kurzwelle des RIAS zum Sonntagsrätsel. Die Karten wurden von vielen gesammelt. Ein Hobby, das auch der junge Christian Bienert verfolgte.
Als ich nach Peking geschrieben habe, mein Brief kam an. Und dieser von diesem Mädchen, die sich nun für Kurzwelle interessiert hat und die das gerne eben haben wollte, genau wie ich im Westen, die hat nie eine Antwort bekommen. Also wie viel Hoffnungen, wie viel Träume, wie viel Wünsche durch staatliche Willkür in dieser DDR doch zerstört wurden. Da wurde es mir klar, weil ich die Briefe in der Hand hatte.
Dass diese Post überlebt hat, ist einem Zufall zu verdanken, wie Lilo Nagengast erläutert. Sie war damals Mitarbeiterin beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes.
Als die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit in Dresden gestürmt wurde, lag sie irgendwo und sie ist erst mal von Oppositionellen in die blauen Säcke gestopft worden, um sie aufzuheben.
2002 wurde die Post erstmals im Museum für Kommunikation in einer Ausstellung über die Post- und Telefonkontrolle in der DDR gezeigt. In den vergangenen beiden Jahren hat Professor Joachim Kalinich die Zuschriften mit Studenten in einem Projekt an der Humboldt-Universität ausgewertet. Gemeinsam mit Lilo Nagengast, die selbst als DDR-Bürgerin das Sonntagsrätsel im Familienkreis hörte, haben sie eine Ausstellung nur zu den Briefen an das klingende Sonntagsrätsel erarbeitet. Den jungen Studenten vermitteln diese Briefe heute nicht zuletzt ein Stück Mentalitätsgeschichte der DDR.
Lösungswort: Kaffee. Das Zauberwort der Werktätchen, wenn er nur nicht so teuer wäre. Und nun schreibt sie in Klammern dazu: 125 Gramm Kaffee kosten 8,75 D, also 8 Ost-D-Mark.
Der Drang, alles über seine Bürger wissen zu wollen, trieb gelegentlich kuriose Blüten. So schickte das Ministerium für Staatssicherheit Spitzel nach West-Berlin, um festzustellen, ob die Deckadressen realen Personen zuzuordnen sind.
Mir sind auch ganz persönlich Dokumente bekannt, wo der Stadtsicherheitsdienst die Bezirksverwaltung in Leipzig anfragt, ob Hans Rosenthal eine Deckadresse ist. Und dann gibt es dazu auch eine Antwort, einen Zwischenbericht erstmal. Wir sind noch nicht so weit. Sie bekommen in Kürze die endgültige Antwort.
Und ich meine, dieses extreme Verhalten von der Staatssicherheit kann ja nicht nur alles aus dem Wunsch nach Vollbeschäftigung gekommen sein.
Und damit sind wir für heute am Ende, liebe Ratefreunde.
Kommen wir nun, wie zum Schluss jeder Geschichte, zur Moral derselben. Was sagt uns die Geschichte des Sonntagsrätsels? Marlies Kahlfeld, Christian Bienert und Lilo Nagengast formulieren es so.
Da war ja auch schon eine ganz starke Verbindung da, dass die Leute irgendwo glaubten, durch ihre Karte oder durch ihren Brief, indem sie sich dann beteiligen, gehören sie dazu und sind nicht anderer Teil da in Deutschland, sondern wir sind ein Teil vom RIAS sozusagen.
Heimat zu sein damit, denn darum ging es ja, dass die Leute da einen Moment mal gesagt haben, so jetzt mal für eine halbe Stunde nicht DDR, für eine halbe Stunde Hans Rosenthal, für eine halbe Stunde Sonntagsrätsel.
Man will nicht politisch fördergründig auftreten, aber man möchte so einen kleinen Raum von Freiheit sich behaupten oder in Anspruch nehmen für sich, für seine Familie, vielleicht auch mit Freunden, mit engen Freunden darüber reden und reden können. Das war so ein kleiner Akt in ihrem Leben von: Ich lass mir nicht alles verbieten.
Das klingende Sonntagsrätsel war eine eigentlich unpolitische Sendung, die zu hören, zumindest in der DDR, aber ein politischer Akt war. Und vielen Hörerinnen und Hörern im Osten wie auch im Westen der Republik gibt sie bis heute ein Gefühl von Heimat, ein festes Ritual in einer sich ständig ändernden Welt. Und das mittlerweile über mehrere Generationen hinweg. Gerd Rosenthal, der Sohn von Hans Rosenthal.
Aber ich weiß, bis heute ist es so, dass meine Mutter hört, meine Schwester hört und sie anschließend jeden Sonntag telefonieren, ob sie es rausbekommen haben.
Die jüngeren Zuhörer wissen natürlich schon, wer kommt. Die Älteren können jetzt ihren Sohn oder Enkelsohn, Tochter oder Enkeltochter fragen.
Das habe ich also noch von keiner anderen Sendung irgendwie erfahren, von irgendwelchen Hörern, dass es über 3 Generationen geht. Überleg mal, Oma, Kinder und Enkelkinder. Wahnsinn ist das.
Also ehrlich gesagt, für meine Begriffe bleiben so viele Fragen offen, dass ich überlege, sollte ich noch einmal auf die Welt kommen, da mache ich was ganz anderes. Ich gehe zum Rundfunk und mache Quiz-Sendungen.